Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Wir werden nie fertig mit den Problemen. Es ist alles immer irgendwie verkorkst. Aber gleichzeitig geht's alles ja schon auch irgendwie weiter.
Wir wollen Politik immer noch besser, noch demokratischer, noch partizipativer. Alle sollen mitreden können, alle sollen gehört werden, Kritik soll aufgenommen werden. Aber gleichzeitig soll Politik natürlich auch schnell und effizient sein und pannenfrei und gut durchorganisiert. So ist die moderne Gesellschaft einfach gebaut. Das ist überall so, so funktioniert sie. Die zieht sich selber vorwärts an Erwartungen, die sie sich selbst wie so eine Karotte vor die Nase hängt, die sie zwar nie erreichen kann, aber auch nicht aufgeben kann.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Diesmal aber nicht, wie Sie es gewohnt sind, mit einem normalen Interview, sondern mit einer Sonderfolge. Im Rahmen des RHI-Symposiums am 15.11.2023 haben wir uns gemeinsam mit 10 Expertinnen und Experten unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen dem Thema Perspektiven Demokratie gewidmet. Alle Beiträge spiegeln diverse Aspekte von Demokratie wider. Sie regen zum Nachdenken an, sind teilweise besorgniserregend, machen aber auch Hoffnung. In dieser Podcast-Folge lernen Sie zunächst die oder den jeweiligen Referierenden in einem kurzen Schlaglicht-Interview etwas besser kennen. Und dann folgt der ausführliche Mitschnitt des Vortrags. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich, bei allen dran zu bleiben und bis zum Ende zuzuhören. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen. Frau Kuchler, Sie machen jetzt diesen Talk, das ist ganz anders als in der Uni eine Vorlesung halten. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Das ist mir überhaupt nicht leicht gefallen, sondern ich musste eine völlig neue Kommunikationsgattung erlernen.
Echt? Eine neue Kommunikationsgattung?
Ja, also ich habe jetzt begriffen, wie so diese amerikanischen Comedy-Shows und so funktionieren. Also eine unglaubliche Verdichtung von Inhalt auf unglaublich kurze Zeit, wo jeder Satz emotional moduliert werden muss. Und es ist wahnsinnig schwierig und es macht irgendwie Spaß, aber es ist unverhältnismäßig viel Arbeit.
Aber Sie sind auch richtig tief eingetaucht, nicht nur thematisch, sondern auch in die Performance.
Ja, ich bin ja auch Kommunikationstheoretikerin und da muss man sich ja schon auseinandersetzen mit so einem Format und ich sehe dann ja schon die Unterschiede. Und es ist überhaupt nicht wie ein normaler Vortrag, wo man halt so spricht.
Würden Sie es nochmal machen, jetzt, wo Sie wissen, was auf Sie zukommt?
Nö.
Also, dann alle, die schauen, das ist die One Ever in a Lifetime's Chance to see Barbara Kuchler in einem 18-Minuten-Talk. Aber nochmal zurück zu Ihrem Thema. Heute dreht sich's um Demokratie und Sie werden darüber sprechen, warum werden Politiker in Demokratien im Internet so übel beschimpft. Ihr Ergebnis wollen wir jetzt noch nicht verraten. Aber wenn Sie das Thema an sich angucken, haben Sie da mehr Hoffnung als Ängste oder Ängste als Hoffnung?
Ich habe da weder Ängste noch Hoffnung. Also zu Ängsten bin ich nicht der Typ. Ängste habe ich eigentlich nie oder sehr selten. Und Hoffnung ist mir jetzt auch ein zu großes Wort. Also ich glaube, dass die Welt so, wie sie ist, in dem so normal verkorksten Zustand schon ganz gut zurechtkommt. Also die moderne Gesellschaft ist voller Verkorksungen. Also von Luhmann gibt es den schönen Satz, die moderne Gesellschaft erzeugt mehr Probleme und mehr Lösungen als jede Gesellschaft zuvor. Aber auch mit Betonung auf Probleme. Also wir werden nie fertig mit den Problemen. Es ist alles immer irgendwie verkorkst. Aber gleichzeitig geht's alles ja schon auch irgendwie weiter.
Und wie es weitergeht, was Sie uns als Botschaft mit auf den Weg geben, darauf bin ich gespannt und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß später auf der Bühne.
Danke sehr. Schön, dass Sie da sind. Und ich hoffe, Sie sind alle ein bisschen geladen oder haben sich heute schon über irgendwas geärgert, weil ich werde jetzt mit Ihnen hier ein bisschen schimpfen. Und beim Schimpfen kann man ja auch ganz gut Dampf ablassen und sich entladen. Wir schimpfen alle ab und zu ganz gerne und besonders gern schimpfen wir über unsere Politiker. Die sind da ein gefundenes Fressen, weil die gehen immer wieder mal in Talkshows und reden dummes Zeug. Oder die treffen irgendwelche Entscheidungen, wo man sich nur ans Hirn langen kann als intelligenter Mensch, wie man sowas machen kann.
Und dann greifen wir als Bürger zu unseren Social Media Accounts und zeigen den Politikern mal, wo der Hammer hängt. Und dass wir das mal viel besser hingekriegt hätten. Und deswegen sind die sozialen Medien voll von Posts, wo Bürger den Politikern zeigen, wo es längs geht. Und wo die soziale Hackordnung noch in Ordnung ist. Die sieht dann nämlich so aus. Da kann man dann als Bürger dem Politiker mal sagen, so, schäm dich. Geh mal in die Ecke dich schämen. Du bist ein nichtswürdiges, hirnloses, kleines Etwas. Aber wir sind die vernünftigen, klugen, reflektierten, moralisch integren Menschen. Und wir wissen, wo es lang geht. Und du nicht. Das ist die Botschaft, die in Tausenden von Politikerbeschimpfungsposts täglich rübergebracht wird. Und offensichtlich tut uns das irgendwie gut. Und weil uns das so gut tut und weil das irgendwie auch schön ist, drum werde ich hier auch ein bisschen schimpfen, nur dass ich den Spieß umdrehe und der Abwechslung halber mal die Politikerbeschimpfer beschimpfe. Das ist nur fair. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es den Politikerbeschimpfern so ergeht, wenn sie von einer Soziologin beschimpft werden. Ich bin ja Soziologin und Soziologen können tatsächlich ganz gut schimpfen. Ja, tatsächlich, das denkt man gar nicht. Also man denkt, die können nur rechnen und Statistiken erstellen und Umfragen machen. Aber tatsächlich können Soziologen auch ganz gut schimpfen. Soziologen sind zum Beispiel gut darin, Widersprüche zu sehen. Und wenn man mit einem widerspruchsgeschärften Blick durch die Welt geht, dann sieht man zum Beispiel folgenden entzückenden kleinen Widerspruch, der zuerst an Amerikanern beobachtet worden ist, aber im Prinzip genauso für Europäer gilt. Der lautet: Amerikaner lieben die Demokratie, aber sie hassen Politiker. Auch eine Haltung zur Sache. Vielleicht noch nicht ganz ausgereift, aber auch eine Haltung. Weiter sind Soziologen auch gut darin, hinter die Oberfläche der Dinge zu schürfen und die impliziten Annahmen auszugraben, die in Dingen drinstecken. Also die Dinge haben ja eine Oberflächenschicht und eine Tiefenschicht. Und wenn man in die Tiefe gräbt, dann findet man implizite Annahmen. Die werden wir uns jetzt anschauen für die Textgattung der Politikerbeschimpfung. Und vielleicht finden wir da Annahmen, die gar nicht so sehr für diejenigen sprechen, die sie haben. Das ist also meine erste Frage. Was sind implizite Annahmen in Politikerbeschimpfungen? Es gibt da mindestens 4. Die erste Annahme lautet: Ein Politiker darf nie einen schlechten Tag haben. Also er darf zum Beispiel nie Bullshit reden. Nehmen wir an, zum Beispiel Robert Habeck geht in eine Talkshow und redet 3 Minuten Bullshit über Bäckereien in der Pandemie oder Wirtschaftsbranchen in der Pandemie. Ich weiß nicht, ob Sie sich da noch erinnern. Das war ja ein legendäres Gestammel, was er da hingelegt hat. Und keine Frage, da hat er Bullshit geredet. Aber der Punkt ist, wir reden ja alle ab und zu mal Bullshit. Alle, wie wir hier sitzen und stehen. Und wenn man ehrlich ist und sich fragt, wann man das letzte Mal 3 Minuten Bullshit geredet hat, ist das wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig lange her. Nur wenn ich Bullshit rede, dann ist das nicht am nächsten Tag auf allen Medien, sondern das versickert gnädig im Lauf der Kommunikation und niemand erinnert sich mehr dran. Und wenn sich jemand erinnert, ist er wahrscheinlich zu höflich, mich dran zu erinnern. Aber wenn ein Minister Bullshit redet, dann ist das der Beweis dafür, dass er immer schon unfähig war, sein Amt auszuüben und eigentlich überhaupt nicht auf dieser Erdoberfläche rumlaufen sollte. So, erste Annahme. Kommen wir zur zweiten Annahme. Die ist etwas komplexer. Sachliche Fehler und moralische Verfehlungen gehen ineinander über. Hier geht es jetzt um Dinge oder um Fälle, wo jemand eine Entscheidung trifft, die sich hinterher als falsch oder als problematisch herausstellt. Also sagen wir, Steinmeier macht eine Russlandpolitik, die auf Annäherung beruht. Und dann bricht der Ukraine-Krieg aus und man sieht, ups, jetzt haben wir ein Problem, so, hat nicht funktioniert. Dann wird nicht nur gesagt, die Politik hat nicht funktioniert, sondern es wird mit moralischen Breitseiten über Steinmeier hergezogen, so wie wenn er nicht nur eine falsche Entscheidung getroffen hätte, Also noch dazu eine hinterher als falsch sich herausstellende Entscheidung, was auch nicht ganz das Gleiche ist. Aber also jedenfalls so, wie wenn er nicht nur eine falsche Entscheidung getroffen hätte, sondern auch moralisch sich disqualifiziert hätte und sich aus dem Kreis der achtbaren Menschen ausgeschlossen hätte. Also wenn man sich anschaut, was da gepostet wurde an Kommentaren in der Anfangsphase des Ukraine-Kriegs, da war kein Unterschied im Tonfall zwischen dem, was über Steinmeier gesagt wurde und dem, was über Putin gesagt wurde. Also die kamen beide rüber als absolut böse, skrupellose, total verdammungswürdige Individuen, die ungefähr im gleichen Maß Unheil über die Menschheit gebracht haben. Und das ist eigentlich ein Kategorienfehler. Also es sind eigentlich zwei sehr verschiedene Kategorien. Auf der einen Seite die Kategorie, jemand irrt, jemand macht einen Fehler. Und auf der anderen Seite die Kategorie, jemand handelt moralisch verwerflich. So, die Unterscheidung sollte man eigentlich nach dem Ethikunterricht der 7. Klasse drauf haben. Aber diese Unterscheidung wird eben systematisch verwischt und zunichte gemacht in diesen Posts. Das ist Annahme Nummer 2. Wir kommen zu Annahme Nummer 3. Das ist ein Fehlschluss, der sozialpsychologisch erforscht ist. Menschen neigen dazu, sich selbst nach ihren Sternstunden zu beurteilen, andere aber nach ihren Fehltritten. Das heißt, wenn ich wissen will oder wenn ich mich frage, wer bin ich so, dann schaue ich auf die Momente, wo mir was gelungen ist, wo ich gut dabei war, wo ich souverän war, wo ich gut rübergekommen bin. Und dann stelle ich mich hin und sage, so, ja, das bin ich. Ja, so. Wenn ich aber mal daneben lange, dann sage ich eher, ach, das war halt Pech, ja, da hatte ich einen schlechten Tag, so, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun und halte das von meinem Selbstbild fern. Und man würde das Leben wahrscheinlich auch gar nicht aushalten, wenn es nicht so wäre. Wenn aber ein anderer mal daneben langt, dann sagt man, aha, so, jetzt sieht man, wie der eigentlich ist, ja, dass der eigentlich ein Loser ist und eigentlich immer schon ein Versager war. Und alle anderen, vielleicht gelungenen Auftritte, die er auch hatte, sind damit wegnihiliert, zählen nicht mehr. Also das ist eine Asymmetrie in der Urteilsbildung, die es allgemein im sozialen Leben gibt, aber speziell eben auch im Verhältnis zu Politikern. Ja, und wenn man das zusammenzählt, dann kommt man auf eine Annahme, die eigentlich lautet, Politiker sind eine Art Sonnenkönige, für die andere Regeln gelten als für uns. Normalos. Also ein Politiker muss immer gut aussehen, immer glatt reden, immer gut vorbereitet sein, immer alles im Griff haben. Der darf nie überfordert sein. Und der darf überhaupt nicht so schwach und fehlbar sein wie wir Normalsterblichen. Psychologisch gelesen ist das eine Art Eltern-Kind-Verhältnis, die da durchschimmert. Also der Politiker als Elternfigur, zu der man aufschauen will. Und politisch gelesen ist es eigentlich ein vordemokratisches Politikverständnis. Also wo der Politiker nicht einer von uns ist, also einer aus den Reihen der Bürger, der in ein Regierungsamt gewählt wird, sondern wo der Politiker eigentlich als so eine Art Übermensch vorgestellt wird, aus einer Spezialkaste für spezialbegabte Menschen, die nicht so imperfekt sind, wie wir das alle sind. Die nicht nur mit Wasser kochen, deren Tag nicht nur 24 Stunden hat und wo die mentale Festplatte auch mal voll ist. Ja, das sind eigentlich die Annahmen, die ich finde, wenn ich so grabe. Das ist jetzt bisher kein sehr erfreuliches Bild, was ich da zeichne, oder es ist eben eine Beschimpfung gewesen, habe ich ja auch gesagt. Aber Soziologen können jetzt auch nicht nur schimpfen, die können auch mal würdigen, wenn sie wollen. Und deswegen will ich jetzt im zweiten Schritt fragen, was trotzdem der Sinn hinter all dem sein könnte, der gesellschaftliche Sinn hinter der Textgattung der Politikerbeschimpfung. Und auch das mache ich soziologisch. Und soziologisch heißt in diesem Fall vergleichen. Denn die Gesellschaft ist ja groß und bunt. Die hat viele Bereiche, nicht nur Politik, sondern auch Wirtschaft und Wissenschaft und Bildung und Gesundheit und Recht und Religion und Familien und so weiter. Und wenn man alle diese Bereiche übergreifend in den Blick nimmt, dann sieht man, dass die alle mit der Moderne überschießende Verheißungen oder Visionen davon entwickeln, was sie sein könnten, wenn sie ihre Potenziale voll ausfahren. Also nehmen wir zum Beispiel das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem sagt nicht nur, wir haben Schmerzmittel und Antibiotika und Impfstoffe und so weiter und damit können wir eine Menge Krankheiten heilen und eine Menge Leid verhindern. Damit gibt es sich nicht zufrieden. Sondern es sagt, also es entwickelt eine Vorstellung von Gesundheit, die quasi allumfassend ist. Es gibt eine berühmte Definition des Gesundheitsbegriffs von der Weltgesundheitsorganisation, die lautet: Gesundheit ist das uneingeschränkte Wohlbefinden in körperlicher und geistiger und seelischer Hinsicht. So, und wir können ja jetzt mal schauen, so jetzt unter uns. Wer von uns würde sich diesem Gesundheitsbegriff zuordnen? Also wer würde von sich behaupten, dass er sich körperlich, geistig und seelisch uneingeschränkt wohlbefindet? Ja, das sind nicht so wahnsinnig viele. So. Aber das ist die Decke, nach der das Gesundheitssystem sich streckt. Und so alle anderen Systeme auch. Also das Bildungssystem zum Beispiel sagt nicht nur, wir schicken alle Kinder in die Schule und bringen ihnen Lesen und Schreiben bei, was ja auch schon was wäre. Sondern es sagt, wir brauchen lebenslange Bildung für alle, kostenlos am besten, unter optimalen Lernbedingungen. So, das ist so die Idealwelt. Oder auch der Bereich Familie und Paarbeziehungen, der entwickelt zum Beispiel die Idee der romantischen Liebe, wo sowieso alles rosarot ist und die ganze Welt in einem einzigen Glücksball untergeht. Und das ist auch eine Idee, der real existierende Paarbeziehungen eigentlich nicht genügen können, jedenfalls nicht länger als ein halbes Jahr. Also alle gesellschaftlichen Bereiche projizieren solche Idealhorizonte von dem, was sie sein könnten und sein sollten, wenn sie noch besser wären, als sie sind. Und genauso eben auch das Politiksystem. Wir wollen Politik immer noch besser, noch demokratischer, noch partizipativer. Alle sollen mitreden können, alle sollen gehört werden, Kritik soll aufgenommen werden. Aber gleichzeitig soll Politik natürlich auch schnell und effizient sein und pannenfrei und gut durchorganisiert. Obwohl sich das widerspricht, das weiß man. Also die volle Partizipation aller gegen alle ist nicht kompatibel mit Schnelligkeit und Effizienz. Das ist ein Trade-off. Aber wir wollen halt trotzdem beides. Und genauso eben auch für das Personal des Politiksystems, also die Politiker. Ein Politiker muss charismatisch sein und rhetorisch gut und voll durchprofessionalisiert, aber natürlich auch volksnah, bürgernah und glaubwürdig und authentisch. Und er muss visionär sein, groß denken, aber er muss auch ein Ministerium souverän führen können. Er muss ein mitreißender Wahlkämpfer sein, auf der Bühne eine gute Figur machen, aber muss auch ein guter Koalitionsführer sein, guter Verhandler im Hinterzimmer und so weiter und so fort. Das ist unser Anspruchsniveau und unterhalb dessen meckern wir. So, aber so ist die moderne Gesellschaft einfach gebaut. Das ist überall so, so funktioniert sie. Die zieht sich selber vorwärts an Erwartungen, die sie sich selbst wie so eine Karotte vor die Nase hängt, die sie zwar nie erreichen kann, aber auch nicht aufgeben kann. Und das ist das, was die Politikerbeschimpfer tun fürs Politiksystem. Das ist die Leistung, die sie erbringen. Sie halten dem Politiksystem seine eigenen Idealhorizonte vor. So, und wenn wir das verstehen, dann können wir abschließend Bilanz ziehen und fragen, was halten wir jetzt von dem Ganzen unterm Strich? Weil es ist ja so, man kriegt die Dinge im Leben immer nur als Paket. Als Paket von Vor- und Nachteilen. Alles im Leben hat Vor- und Nachteile. Wenn jemand kommt und Ihnen erzählt, dass er ein Paket mit nur Vorteilen für Sie hat, dann sollten Sie misstrauisch werden. So, und das gilt auch für Politiksysteme. Alle Politiksysteme haben ihre Vorteile und Nachteile, Lichtseiten und Schattenseiten oder pathologische Nebenfolgen. Alle, die so durchprobiert worden sind durch die Geschichte. Also Monarchie, Aristokratie, Demokratie, alle. Und wenn man so urteilt, also das heißt im Paket urteilt und historisch den Blick ein bisschen weitet und auch zum Beispiel den Obrigkeitsstaat des 19. Jahrhunderts mit einbezieht, dann sieht man nämlich, dass man als Nebenfolge eines Politiksystems entweder duckmäuserische Untertanen kriegt und Befehl- und Gehorsam-Mentalität und Stammsteh-Mentalität und Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Oder man kriegt eben großsprecherische, maulende Bürger, die immer das Maul aufreißen und alles besser wissen als ihre Politiker. Und wenn das die Wahl ist, dann nehme ich doch lieber das Zweite. Und deshalb möchte ich schließen mit einem Zitat von Hans Magnus Enzensberger. Der hat nämlich schon vor langer Zeit gesagt, als es noch gar keine sozialen Medien gab, sondern nur klassische Medien, da hat er Folgendes gesagt: Vielleicht ist es an der Zeit, von der Politikerbeschimpfung Abschied zu nehmen. Längst hat sie sich von ihrem Ursprungsort, der oppositionellen Rede, losgelöst und ist zum Topos der maulenden Mehrheit geworden. Seitdem zirkuliert sie als Zeitvertreib in allen Medien. Ja, und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen, wenn Sie den nächsten Politikerbeschimpfungspost lesen, gute Unterhaltung, guten Zeitvertreib, aber auch gute kritische Distanz. Danke sehr.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!